Zukunft gestalten. Ein Podcast, in dem es darum geht, wie Ideen groß werden und wie aus Problemen im Alltag von heute Produkte von morgen entstehen.
Heute geht es bei Zukunft gestalten um das Thema Entwicklungshilfe. Damit hat sich Eva Licht in ihrer Masterarbeit beschäftigt und deswegen ist Eva heute bei uns. Eva, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch meinerseits. Ich freue mich sehr über die Einladung und heute hier erzählen zu können.
Genau, erzähl uns doch mal, wie du auf das Thema Entwicklungshilfe überhaupt gekommen bist.
Ja, vor allem auf das Thema Entwicklungszusammenarbeit.
Habe ich was Falsches gesagt?
Ja, Entwicklungshilfe ist so ein bisschen altbacken, sage ich mal. Mhm. Es ist wenig auf Augenhöhe und darum geht es vor allem auch bei meiner These, diese Augenhöhe herzustellen. Genau. Und auf das Thema bin ich gekommen, weil mir die vier Säulen der Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, die kennen ja die meisten von uns, aber es gibt eben auch die soziale und die kulturelle Nachhaltigkeit. Und es liegt mir sehr am Herzen, weil da sehr viel Potenzial liegt und auch das sehr zukunftsträchtig ist. Und dementsprechend taucht diese Viersäuligkeit auch in irgendeiner Form immer in meiner gestalterischen Arbeit auf. Genau, und ich wollte diese intensive Phase der Thesis nutzen, um all diese vier Aspekte nochmal richtig erforschen zu können und auch am allerliebsten ein Projekt aus dem NGO-Bereich zu unterstützen, weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass Design in der Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch seit einigen Jahren eben diesen Wandel erlebt und mehr auf Augenhöhe wächst, ich denke, dass Design da eine sehr essentielle Rolle spielt oder auch spielen könnte. Und da habe ich dann nach einem passenden Projekt gesucht, das dem gerecht wird und diese Aspekte vereint. Und dann habe ich Gardens of Hope gefunden.
Genau, du hast gerade schon NGO erwähnt. Und ich erinnere mich auch, dass du eben mit einer NGO zusammengearbeitet hast. Und das ist ja auch ganz gut gelaufen, glaube ich, oder?
Ja, genau. Also Gardens of Hope heißt das Projekt. Und ich kannte das Projekt schon von meiner ersten Reise nach Namibia und ich war damals total begeistert und wollte da auch gerne unterstützen. Und da hat sich mit der Thesis eben die perfekte Gelegenheit dazu ergeben. Und ich habe mich dann mit der Frau Dr. Anja Huppertz zusammengesetzt, die das Projekt leitet und initiiert hat. Und da kamen verschiedene Themen zur Sprache und unter anderem eben auch die Entwicklung von Konzepten zur Förderung sozioökonomischer Praktiken im agrarwirtschaftlichen Bereich.
Oh, das klingt doch schon perfekt nach einem Thesistitel. Ja. Aber ich stelle es mir schwierig vor, von Wuppertal aus ein Projekt für Namibia zu entwickeln.
Ja, das stimmt. Das war auch nicht easy. Deshalb bin ich auch nach Namibia geflogen.
Ah.
Genau. Und ich habe mir erstmal Orientierung verschafft. Über verschiedene Formen von sozioökonomischen Praktiken, mit denen ich mich ja auch befasst habe.
Gardens of Hope, die Initiative, kanntest du schon ein bisschen und dann hast du die vor Ort nochmal richtig kennengelernt. Beschreib mal ein bisschen, wie ist das, wenn man dann da ist?
Ja, wenn man da ist, also so dieses typische Bild von einem afrikanischen Land ist ja viel diese lehm-braun-rote Erde. Und wenn es nicht geregnet hat, dann ist das auch so, dass man erstmal ewig durch diese Weite fährt und so Steppe, trockenes Gras. Und dann ploppt da irgendwann so ein praller grüner Garten auf. Also das ist total surreal, dieses Bild. Und so war auch irgendwie meine erste Begegnung mit dem Projekt damals. Also es ist grob gesagt ein Gartenprojekt mit dem Ziel, die Menschen vor Ort, also in diesem Fall in der Hadab-Region in Namibia, die ja auch Subsahara-Klima hat, also relativ trocken ist, die Menschen mit frischen und gesunden Lebensmitteln zu versorgen und damit zusammenhängend auch das entsprechende Wissen zu vermitteln. Und dieser erste Garten, von dem ich gerade erzählt habe, voller Sonnenblumen und Gemüse, der ist im Omomas Care Center entstanden. Das ist eine Schule bzw. ein Internat für sozial benachteiligte Kinder aus der Region. Und da ist natürlich der Bedarf nach frischen und preiswerten Nahrungsmitteln besonders hoch. Genau, das ist so der Grundstein gewesen und auch meine erste Begegnung mit dem Projekt.
Du bist ja vor allen Dingen hingeflogen, um zu recherchieren. Wie Hast du das gemacht?
Ja, also ich habe mir erstmal Orientierung verschafft, von hier aus auch, also verschiedene Formen der sozioökonomischen Praktiken angeschaut, mich vertraut gemacht, Social Entrepreneurship oder Community Supported Economy, da gibt es sehr viele Facetten. Und ich habe mich dann auch vorher mit der Forschungsethik auseinandergesetzt, ein ganz wichtiges Thema. Auch nochmal den Kolonialismus beleuchtet und auch so die klassische Entwicklungshilfe.
Was hättest du falsch machen können?
Oh, viel. Sehr, sehr viel. Also
forschungsethisch falsch machen, meine ich.
Ja, also meine privilegierte Rolle irgendwie da rein zu crashen und von oben herab irgendwie invasiv in die Gärten zu gehen und zu sagen, so jetzt mach mal, zeig mal und so weiter. Genau, und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, in welcher...
Und dann auf Augenhöhe geht
ja,
irgendwie.
Genau,
ne?
Definitiv. Ja. Mhm. Und ja, auch einfach mit einem offenen Herzen, offenen Ohren als Mensch dahin zu gehen, ganz wichtig. Und ja, diese Recherche im Vorhinein war natürlich total spannend, mich damit schon mal vorzubereiten. Aber über diese Themen hinaus kann man damit Sekundärrecherche nicht so weit. Und deshalb war es eben notwendig, vor Ort zu sein. Und ich habe von hier aus dann so ein grobes Screening gemacht, welche Anlaufstellen interessant wären in Namibia. Also welche Unternehmen oder welche StakeholderInnen ich interviewen könnte. Und genau, dann bin ich aufgebrochen für 5 Wochen Feldrecherche in Namibia. Und das war eine mega spannende Zeit. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich richtig gut eingebettet war in das Garden of Hope-Netzwerk und ganz, ganz tolle UnterstützerInnen hatte. Ich habe viele Besuche gemacht. Ich war echt viel on Tour, bin tausende Kilometer gefahren. Das ist nicht übertrieben und ich habe dabei unglaublich viel gelernt.
Hast du denn vielleicht eine Geschichte von vor Ort für uns, die uns so ein bisschen ein Gefühl gibt, was du da erlebt hast?
Ja, also da fällt mir diverses ein, aber 2 Geschichten, die, glaube ich, besonders schön sind, um euch mal so mitzunehmen, ist zum einen mein Besuch im Gemeinschaftsgarten in Gochas. Da sind wir erstmal, ich weiß nicht wie lange, ich glaube eine halbe Stunde mit dem Auto über so eine Ruckelpiste, über einen Hügel und sind dann irgendwann wirklich ganz abgelegen, es war nichts drumrum, an so einem Kuhstall angekommen und hinter dem Kuhstall war der Gemeinschaftsgarten und da war echt das ganze Team vor Ort, das war total cool. Bei den Besuchen vorher habe ich immer so 1-2 Leute da gehabt, aber da waren wirklich alle da. Und der Franz, der liebe Franz, ist der Leiter von diesem Gemeinschaftsgarten. Der ist 55 Jahre alt und fährt jeden Tag 2-mal mit dem Fahrrad über diese Huckelpiste eine Stunde in der namibischen Hitze zu diesem Garten. Und das ist einfach, man hat da wirklich diese Liebe zu dem Garten von ihm so gespürt. Das war unglaublich inspirierend und doch so schöne Sachen gesagt. Irgendwie mit 24 ist er Gärtner geworden, hat das gelernt und dann hat er gesagt, seit dem Tag ist sein Herz bei den Blumen und den Pflanzen. Das fand ich so schön. Genau, und das war einfach total toll, diesen Spirit da zu erleben und die Atmosphäre und halt wirklich dieses Commitment, ne? Mhm. Also nichts drumrum. Und trotzdem fährt er eine Stunde dann nur zu diesem Garten hin. Manchmal sogar 2-mal am Tag.
Wahnsinn.
Also echt Wahnsinn. Und eine andere Geschichte, auch vielleicht nochmal in Bezug auf das Thema Forschungsethik. Da hatte ich mich verabredet für ein Gartentreffen und die Beschreibung war irgendwie, hinter dem blauen Haus fahrt ihr rechts und dann irgendwie bei der Kirche links. Also das hat dann dazu geführt, dass wir irgendwie eine Stunde lang gesucht haben, wie wir da hinkommen, uns mehrfach verfahren. Und dann irgendwann bei der Polizeistation nachgefragt, wie kommen wir denn da hin? Und dann haben wir die Schwester von meiner Interviewpartnerin im Krankenhaus abgeholt. Die war ist Krankenschwester. Und die ist dann mit uns zu dem Garten gefahren, um damit ihre Schwester interviewen kann. Die Schwester war nicht da. Und es war also wirklich, manchmal läuft es halt einfach nicht nach Plan und da muss man dann auch flexibel sein, vor allem, genau, wenn man sich in einer anderen Kultur befindet. Aber
Toll.
Humor hilft da definitiv
absolut
weiter.
Absolut. Wahnsinn. Wahnsinnsinitiative Gardens of Hope. Es gibt, das weiß ich, verschiedene Modelle für diese Gärten. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Es gibt zum einen den Family Garden. Das ist, also der Name sagt es ja eigentlich schon, das ist ein Garten, der für die Versorgung einer Familie angelegt ist, also 4 Personen. In der Praxis war es dann meistens eine Person, die diesen Garten geführt hat oder auch wirklich ein Einzelhaushalt, wie sagt man denn, Single-Haushalt so. Und genau, der Garten ist darauf angelegt, diese Menschen komplett zu versorgen. Und der nächste Garten oder der nächste große Garten ist der Business Garden oder Entrepreneurial Garden. Und da geht es eben mehr darum, die Ernte zu verkaufen, also weniger für den Eigenbedarf als eben für die Profitgenerierung. Und dann geht es zu den großen Garten, also einmal der Schulgarten, den ich ja eben auch schon eingangs erwähnt hatte. Da geht es dann darum, auch 200 Menschen zu versorgen oder zumindest die Ernährung zu ergänzen mit frischen Lebensmitteln, weil frische Nahrungsmittel in Namibia auch saisonal sehr, sehr teuer werden können, weil Wasser eben recht knapp ist. Und da kann so eine Schule, in Namibia ist es typisch so ein Internatsstil, dass die Kinder dann auch da schlafen. Die können sehr viel Geld einsparen und natürlich dann auch junge Menschen mit wichtigen Vitaminen versorgen. Und der letzte Garten ist der Community Garten. Der war dann auch Fokus meiner Thesis, weil es ganz spannend ist, dass da nicht nur eine Institution diesen Garten pflegt oder eine Familie diesen Garten pflegt, sondern mehrere Personen, Familien sich ein Stück Land teilen. Dieses Stück Land wird meistens von der Kirche gesponsert und gemeinsam auf diesem Land einen Garten anbaut. Manche Communities haben es so gemacht, dass jeder eine Parzelle bekommt auf diesem Stück Land. Andere haben wirklich gemeinsam die Beete angelegt und auch gemeinsam die Beete gepflegt. Und ja, da war auch viel Potenzial. Weil ja jeder, der mal in einer WG gelebt hat, weiß vielleicht, dass wenn so eine Gemeinschaft dann Verantwortung aufteilt und dann auch die Ernte aufteilt, dass es vielleicht nicht immer so reibungslos glatt läuft, sondern dass man sich da gut eingrooven muss.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Muss man da denn überhaupt noch irgendwie, wie kann man da überhaupt noch irgendwas verbessern? Das klingt ja schon grandios. Aber ich glaube, du hast trotzdem, und das hast du gerade schon gesagt, ja, Potenziale gefunden.
Ja, die habe ich definitiv gefunden. Als Designer ist man ja auch irgendwie ein bisschen Trüffelschwein. Und ich habe festgestellt, dass es in den Gärten, die besonders gut funktionieren, 3 Faktoren gab, die herausgestochen sind. Also zum einen war das das Thema Leadership. Also da stand immer eine sehr starke Führung oder Führungsperson hinter, wie zum Beispiel im Fall von Franz, der mit seinem Commitment geglänzt hat. Genau, und was halt so eine Führungsperson ausmacht, also gute Kommunikation, eine starke Vision, auch an die zu glauben und auch Integrität. Und der zweite Faktor war dieses kollaborative Lernen, also den Austausch zu leben, zu fördern und ja, aus dieser Isolation, also wirklich, wenn man 200 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt ist, dann ist man sehr isoliert und da ist Austausch eben ganz, ganz wichtig, um das am Leben zu halten, so ein Projekt. Und genau, der dritte Faktor war das Thema Zugehörigkeit, also ein Bewusstsein darüber zu haben, zu welchem Netzwerk man gehört, was dahinter steckt, von welchem Wandel man Teil ist, also das auch irgendwie sichtbar zu machen und dann eben innerhalb dieses Systems auch eine Teilhabe zu ermöglichen, also dass alle Stimmen gehört werden können. Das sind so die 3 Faktoren, Potenziale, die ich gefunden habe.
Und so kann man ja dann den Titel deiner Masterarbeit Growing Communities auch auf 2 Arten lesen eigentlich. Ne? Einmal sind das Growing Communities, nämlich eine Community von Menschen, die etwas anbauen, aber es ist auch, wie man eine Community zum Wachsen anregt.
Ja, hast du mich erwischt. Das ist die Doppeldeutigkeit, genau.
Musst du also, ich dachte, ich wäre, okay. Ja, passt ja total gut, ne? Also erstmal ist es eine Community von Menschen, die irgendwie was anbauen, aber
ja,
die
ja,
das, wird auch, die wächst ja auch sozusagen und das hoffentlich irgendwie organisch und gesund.
Genau, und das war auch so der Aha-Effekt, weil es ja eigentlich um Ökonomie geht oder ging. Zumindest bin ich mit der Einstellung hingefahren und dann eben festzustellen, dass das Thema Geld oder Profit jetzt gar nicht unbedingt der Anfang von diesem Faden ist, sondern dass es halt wirklich darum geht, was dahinter steckt, also was das Fundament ist und das ist eben einfach auch das Soziale und das Menschliche.
Dann erzähl uns doch jetzt vielleicht mal, was ist das zentrale Problem, wenn man das sagen kann, was du gesehen hast?
Also das zentrale Problem, was eigentlich in allen Gemeinschaftsgärten sichtbar geworden ist, ist, dass in diesem Prozess, wenn man so einen Garten errichtet, dass nach dem Einpflanzen des Saatguts war ein totaler Einbruch der Motivation. Also am Anfang kann man sich vorstellen, das Team war vielleicht 10 Personen plus und nach dem Einpflanzen waren vielleicht noch 2 Personen da, wenn man Glück hatte. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Jeder, der schon mal gegärtnert hat, weiß, da passiert dann nicht mehr viel, da muss man erstmal geduldig sein. Und da kommt dann noch hinzu, dass halt diese enorme Distanz zu den nächsten Infrastrukturen gegeben ist. Die Bodenqualität ist natürlich nochmal anders als bei uns in Europa. Es herrscht Wassermangel, Heuschrecken, Affen. Also es ist natürlich nochmal Gardening Plus.
Und aber du hast dir was überlegt.
Genau, ich habe mir was überlegt. Mir war es wichtig, in meiner Herangehensweise nicht invasiv irgendein neues System überzustülpen, sondern mit dem zu arbeiten, was sich gezeigt hat in der Recherche. Und das Ziel war eben, diese Motivation oder das Engagement über den Prozess hinweg zu stärken und diesen Einbruch, der sich eben nach dem Einpflanzen gezeigt hat, zu vermeiden. Und dafür braucht es einfach Interaktion, was natürlich schwierig ist, wieder das Thema Distanz. Die Gärten untereinander sind sehr weit voneinander weg und auch zu dem Agricultural Training Center, was Gardens of Hope errichtet hat, ist es sehr weit. Also es ist schwierig, diese Interaktion in Persona zu leisten. Viele verfügen auch über keine Transportmöglichkeit und deshalb ist es auch total schwierig, dieses Netzwerk an Expertinnen überhaupt zu erfahren, um diesen Austausch zu ermöglichen. Genau. Und mein Konzept befasst sich damit, dieses Netzwerk niedrigschwellig zu digitalisieren, um es für alle zugänglich und auch erfahrbar zu machen und nutzbar und dadurch eine Teilhabe zu ermöglichen. Und da Gardens of Hope eine NGO, also Non-Governmental Organization ist, basiert hier viel auf Spendengeldern. Weshalb es mir auch wichtig war, dass also dieser Aspekt der Niedrigschwelligkeit, dass es sowohl finanziell auch als auch in der Implementierung sehr einfach möglich zu machen ist.
Ja, da sind wir jetzt natürlich ganz gespannt, wie das aussieht.
Ja, also mein Credo ist mittlerweile, komplexe Systeme benötigen simple Lösungen. Und ich bin ganz wild über irgendwelche Token-Systeme bis hin zu Login-Logout-Karten zu einem digitalisierten Netzwerk gekommen, was über eine Messenger-App funktioniert, die wir auch alle sehr gut kennen, nämlich WhatsApp. Die ist in Namibia auch rege in Nutzung, erfreut sich wachsender Beliebtheit und auch Unternehmen nutzen WhatsApp Business. Also es ist ein schon sehr gut etabliertes System da. Und darauf baut auch mein Konzept auf. Nämlich Etablierung der Grundinfrastruktur, dass jeder Community Garden mit einem Smartphone versorgt wird, was auch relativ gut abzubilden ist aus Seiten der SpenderInnen. Und da dann eben WhatsApp installiert wird und man eine Struktur von verschiedenen Gruppen aufsetzt. Und diese Gruppen haben verschiedene Nutzen. Zum einen gibt es da Mini-Online-Kurse, wo die GärtnerInnen immer wieder neuen Input bekommen. Dann gibt es eine Gruppe, wo sie sich austauschen können. Und darüber hinaus auch eine Marketinggruppe. Also genau, für jeden Bedarf ist sozusagen ein Kanal fest eingerichtet.
Je nach Gartentyp wahrscheinlich.
Den Verkaufskanal nutzen dann eben überwiegend die Community-Gärtner, die Business-Gärten und weniger die Familiengärten. Und durch diese Digitalisierung des Netzwerks kann natürlich diese Motivation oder diese Löcher, die immer wieder entstehen, nach Bedarf gepusht werden, weil die GärtnerInnen bekommen, wenn so ein Garten entsteht, ein Spenderpaket. Und da ist alles drin, was man braucht, um einen Garten zu errichten. Also Saatgut, Schattennetze, auch die erste Charge Wasser. Und in einem einwöchigen Workshop wird dann gemeinsam dieser Garten aufgebaut und die GärtnerInnen lernen alles, was man wissen muss, über das Klima, über den Boden, über Saatgut, aber auch über Community Management. Und während diesem Workshop und danach ist die Motivation natürlich unglaublich hoch. Mhm. Und da gilt es eben dran anzudocken, ja, und immer wieder
das am Leben zu halten.
Genau,
sozusagen.
Ja, mhm, genau.
Die Community muss ja auch sozusagen das kriegen, was sie braucht, ne? Und ab und zu mal umgraben und bisschen.
Ja, Zuwendung, ne? Ja. Pflanzen brauchen ja auch Zuwendung, mhm, und das ist eben, brauchen Menschen eben auch.
Was würdest du machen, wenn du jetzt noch mehr Zeit hättest, wenn du da irgendwie eine Idee mit weiterverfolgen könntest?
Wenn ich diese Idee weiterverfolgen könnte, würde ich mir auf jeden Fall wünschen oder daran arbeiten, dass dieses Netzwerk wachsen darf und auch die verschiedenen TeilnehmerInnen in den direkten Austausch gehen können. Also beispielsweise Studierende, die im Rahmen von Forschungsprojekten sich mit Gardens of Hope auseinandersetzen, können direkt mit den GärtnerInnen kommunizieren und die GärtnerInnen bekommen wiederum das Feedback, dass ihre Stimme wertvoll ist. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn dafür jede Person ein Smartphone hätte und jede Stimme gehört werden kann. Das klingt wenig romantisch, dass ich mir wünsche, dass jeder ein Smartphone hat, aber diese Teilhabe ist halt einfach so wertvoll und diese Vernetzung ist dafür so essentiell. Und es wäre natürlich super cool, wenn dieses Konzept für den NGO-Sektor repliziert werden kann.
Also, Früchte tragen
genau,
würde.
Genau, ne? Ja, auch für andere Projekte, ne, in anderen Ländern. Das ist so simpel und so einfach zu nutzen, dass, da würde ich mich freuen.
Ja, ein tolles Projekt. Es muss nicht immer eine App rauskommen, es muss nicht immer ein Produkt rauskommen. Du hast ja einfach nur einen Prozess gestaltet, der Huckepack geht auf bestehender Technologie, auf WhatsApp, Gruppenchats. Und du sagst denen aber, wie die das machen müssen, damit es funktioniert.
Genau, also da gibt es ganz viel Input in verschiedenen Formen. Es gibt Workshop-Gruppen, es sind Live-Calls möglich. Was natürlich auch ganz toll ist an WhatsApp, ist die Vielfalt der Sprachmöglichkeiten, weil es auch sehr viele Analphabetinnen unter den GärtnerInnen gibt. Und da besteht die Möglichkeit, mit Emojis zu kommunizieren, über Videocalls zu kommunizieren, also sehr integrativ. Und ja, da können eben auch nach Bedarf verschiedene Kanäle eingerichtet werden, ne? Also vielleicht gibt es einmal im Monat dann einen Workshop, wo die Community für eine Stunde am Tag zusammenkommt und da vielleicht Neues lernen über Dünger oder über das Klima. Dann gibt es vielleicht Coachings für Führungspersönlichkeiten, wie man die Führung in der Community stärken kann. Also sehr flexibel, das ist das Schöne an dem Konzept, dass es sehr flexibel einsetzbar ist und niedrigschwellig etablierbar.
Und man sieht, dass Technik Probleme nicht von selbst löst. Also es gab ja schon WhatsApp vorher sozusagen. Es braucht aber dann trotzdem gutes Design, um sie richtig an den richtigen Stellen anzudocken sozusagen.
Genau, das ist eben wichtig, dass es zwar organisch weiter wachsen darf, aber dass es wirklich eine feste Struktur gibt, die etabliert wird vom Projekt selber und auch vom Projekt verwaltet wird. Und wenn sich ein Bedarf zeigt, kann das natürlich wachsen, aber erstmal ist es halt wirklich das Netzwerk abgebildet im Digitalen.
Jetzt haben ja die Menschen vor Ort da eine gewisse Lernkurve vor sich. Die können das ja nicht von jetzt auf gleich. Wie gehst du damit um?
Ich habe dafür auch ein Curriculum entworfen, was dann eben digital vermittelt werden kann. Und das ist nach Themen aufeinander aufgebaut. Also erstmal geht es um das Thema Community Management, dass das Team gestärkt wird, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, das Soziale ist einfach das Fundament. Anschließend geht es dann ums Marketing und auch Kunden zu gewinnen, damit es eben auch jemanden gibt, der die Ernte abnimmt und damit man Profit machen kann. Danach geht es um die Produkte, also genau, vielleicht wie man getrocknete Tomaten herstellt oder eine Marmelade macht und das dann wiederum auch ins Produktportfolio aufnehmen kann. Und als Viertes geht es dann um die Finanzen, also auch so Self-Administration, wie können wir uns selber verwalten, sodass wir auch ökonomisch nachhaltig sind und diese Wirtschaft Bestand hat, die wir aufbauen.
Zusammenfassend, was würdest du sagen, Eva, was war das Wichtigste für dich an deiner Forschung?
Also das Wichtigste war für mich der Austausch mit den Menschen im Projekt und auch um das Projekt herum, zu sehen, wie viel Potenzial da vorhanden ist und was bereits jetzt schon bewegt wird und noch bewegt werden kann. Und vor allem diese Kraft der Vision. Also Frau Dr. Huppertz hat in unserem Vorgespräch auch gesagt, die Menschen haben sie ausgelacht, als sie gesagt hat, sie will einen Garten in Namibia pflanzen, weil es auch einfach so unwirklich scheint. Also man sieht diesen trockenen Boden und kann sich nicht vorstellen, dass da jemals irgendwas wächst. Und also trotzdem gedeihen jetzt halt überall die Gärten. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, das Potenzial von Design in der Entwicklungszusammenarbeit habe ich da halt auch nochmal erfahren dürfen. Also wie viel da auch passieren kann. Und als GestalterInnen lernen wir halt auch, solche Herausforderungen auf der Metaebene zu betrachten. Und das ist sehr wertvoll, um Systeme wieder ins Gleichgewicht zu bringen und eben auch da zu nähren, wo sie genährt werden müssen.
Ja, Growing Communities, ein Wahnsinnsprojekt, Gardens of Hope, eine Wahnsinnsmasterarbeit. Ganz toll, Eva, dass du uns das heute hast erklären können. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Thanks for having me und bis ganz bald.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war Zukunft gestalten, heute zum Thema Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, ich habe mich total gefreut, dass die Eva heute hier war und freue mich auch, wenn Sie uns in der Zukunft weiterhören. Tschüss, bis dann.
Zukunft gestalten ist eine Produktion des Studiengangs Industrial Design der Bergischen Universität Wuppertal. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.uwid.de. Also UWID wie Uni Wuppertal Industrial Design und natürlich auch hier in den Shownotes.